ARD.
Das sind Troppeln.
I ain't gonna take it no more. I ain't gonna take it no more. I ain't gonna stand idly by while the bridal reply of a marriage of stars is, yeah, but what's their demographic? I ain't gonna take it no more. Soulless music, artless lyrics, goalless movements, heartless gimmicks, controlled and clueless, careers last in a minute. If this is the big life, well, I ain't looking to live it. We ain't pushing the boundaries, we're blowing them up. We ain't trying to expand the scene, we want the scene to erupt. So make some room on the floor and somebody bolt the doors, because tonight, we ain't seeking applause. Tonight...
Hey.
Zum Skaten bin ich gekommen, ja, weil mir langweilig war. Nee, zum Skaten bin ich gekommen, ich glaube durch diesen Film Zurück in die Zukunft. Das war so der erste Moment, wo ich das irgendwie cool fand oder sagen wir mal gut und ich wollte das auch machen. Dann haben mir meine Eltern irgendwie mit 9 so ein Skateboard geschenkt und habe ich festgestellt, boah, das ist überhaupt gar nicht so einfach, wie es im Fernsehen aussieht. Also nicht mal das, was Michael J. Fox da halt macht. Also das ist, heutzutage lache ich darüber, weil das ist wirklich pillepalle und einfach. Damals fand ich das überhaupt nicht einfach und habe festgestellt, dass ich doch sehr, 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 sehr viel mehr trainieren und üben muss, bis ich das auch nur annähernd kann.
So, dann fangen wir mal an mit dem Kickflip. Beim Kickflip fahre ich ganz normal, wie wenn ich pushe, an, spring hinten drauf. Und dann versuche ich mit der Fußspitze, deswegen das Wort Kickflip, das Board zu drehen. Um 180 Grad unter meinen, oder nee, um 360 Grad sogar, unter meinen Füßen und versuche das dann im besten Fall zu schaffen.
Skateboarding.
I see.
Von Elisabeth Weilenmann.
Fallen Poets, Powder, Glass on the Street. Slow Motion, later hours in front of me.
Skateboarding ist halt eigentlich nichts, was man analysiert, sondern es ist etwas, was man macht, was man fühlt und alles andere ist dann halt so in gewisser Art und Weise ein Nebenprodukt.
Philipp Schuster, professioneller Skateboarder und Fotograf.
Also jedenfalls für mich halt in meiner Haltung als Skateboarder.
Ne, macht der eine was Geiles, macht der andere was Tolles hinterher. Und das ist tagfüllend, das schaffen wir 365 Tage im Jahr.
Skateboarden würde ich definieren als zum einen die Fortbewegung mit dem Skateboard und zum anderen die Sport- und Bewegungsform.
Sebastian Mihaly, ehemaliger Skateboarder und Lehrer.
Es war immer schon verbunden mit einer gewissen Art, sich auszudrücken, verbunden mit Musikrichtungen, verbunden mit sehr stark mit jugendkulturellen Szenen. Also es ist eine sehr prägende Zeit in der Jugend, wo die meisten Leute, fast alle würde ich jetzt sagen einmal, das Skateboarden ausüben.
Ich komme halt auf jeden Fall aus diesem harten Kern der Skate-Szene, die halt Skateboarding wirklich als Leidenschaft und Lifestyle sieht.
Love. Lifestyle auf jeden Fall. Hat sich sicher über die Jahrzehnte ein bisschen geändert. Also ein gewisser illegaler Charakter ist zwar noch immer da, aber bei weitem nicht mehr so, wie es früher mal war, dass das wirklich, wirkliche Bad Boys waren. My ghetto butterfly flew away from me. I wait patiently by windows and doorsteps. Play
make-believe as my tears pour chest. Das ist eine Erweiterung zum Kickflip. Da drehe ich nicht nur das Board einmal um 360 Grad vertikal, sondern auch nochmal 360 Grad horizontal. Ist optisch gesehen der schönste Trick, den man machen kann. Oh, muss man aber immer wieder machen, sonst verlernt man das leider relativ schnell.
Das gibt meiner Meinung nach wie vor fast nichts Geileres, als einen Trick wirklich schön zu stehen und einfach dann weiterzuholen. Also das ist so ein unfassbares Gefühl der Befriedigung, kann man, glaube ich, niemandem beschreiben, der das nicht erlebt hat.
Das ist
die beste Therapie für mich und auch etwas, was mich sehr am Leben gehalten hat, wenn das jetzt ein bisschen albern klingt, um eine Krise zu überwinden und den Kopf frei zu kriegen, sich zu sortieren und Erfolge für sich zu haben, die einen wieder erden. Also Skaten hat was sehr Meditatives auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass mich irgendwas so derart vereinnahmt hat wie das Skateboarden. Also ich habe noch immer diesen Tick, dass ich, wenn ich wo vorbeifahre, die Stufen zähle, wie viel sind es. Ich habe noch immer den Tick, dass ich mit Fernbedienungen und Handy Tricks mache. Ich weiß nicht, wie viele Fernbedienungen ich schon kaputt gemacht habe, als mir runtergefallen sind. Also ich glaube, das werde ich einfach nicht mehr abstellen können.
Weil es echt süchtig macht. Also sowohl der Nervenkitzel als auch die Erfolgserlebnisse, das ist für einen Seelenhaushalt bei mir so wichtig, dass ich, also mehr als 3 Monate Pause habe ich mir selber noch nie verordnen können.
Gut, als Skateboarder ist man halt dann einfach bereit, auch halt die körperliche Gesundheit bis zu einem gewissen Grad halt auch aufs Spiel zu setzen, um halt einfach gewisse Sachen irgendwie möglich zu machen. Also es hat halt ein bisschen was mit Wahnsinn, also nicht mit Wahnsinn zu tun, aber das ist halt manchmal schwer zu erklären.
Und ich habe gemerkt, Skateboarden ist was, wo ich mich wiederfinden kann. Ich habe gemerkt, das ist was, wo ich mir selber auch ein bisschen cool vorkomme. Und vor allem habe ich gemerkt, das ist was, wo ich ein gewisses Talent habe, also nicht völlig unfähig war.
Es gibt halt dann einfach natürlich Leute, die das nicht nachvollziehen können. Warum man sich halt einfach einen Tag lang ein Stufenset runterschmeißt.
Ich weiß nicht, was ich mit der Energie gemacht hätte, die ich gehabt hätte, wenn ich eben nicht von 2 bis 8 oder 9 am Skateboard gestanden wäre, aber es wäre ziemlich sicher irgendein Blödsinn rausgekommen.
Ich war halt schon einmal 2 Tage lang mit einer Filmaufnahme beschäftigt. 2 ganze Tage. Wenn du das schaffst und wenn du das dann diese 5 Sekunden Filmaufnahme im Kasten hast, dann ist das halt einfach das Allergrößte.
Und beim Skateboarden, du kannst dich einfach so individuell ausdrücken und du entscheidest von, weiß nicht wie viel, zig, 100 Tricks, welchen du machst und in welcher Kombination, und Style und Ästhetik sind halt auch extrem wichtig. Ja. Das war mir halt wichtig, einfach sich selbst auszudrücken. Das war, glaube ich, ein bisschen in einer Phase, wo ich meine Identität auch gesucht habe, und da habe ich es gefunden.
Skateboarden soll in den USA entstanden sein, in Kalifornien. Viele Surfer wollten das Gefühl des Wellenreitens auf die Straße transferieren.
Die erste Welle war so in den 60er Jahren.
Der erste Skateboard-Boom dauerte von 1959 bis 1965.
Die in der Bundesrepublik populär gewordenen Rollbretter, die Skateboards, sollen wegen der hohen Unfallgefahr eventuell verboten werden.
1977.
Titus Dittmann gilt als Vater der deutschen Skateboard-Szene.
Hat ja sogar der Tagesschau-Sprecher im Erstprogramm das Blatt in die Hand genommen und hat im deutschen Folge verkündet, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, das Skateboardfahren flächendeckend zu verbieten.
Da war aber das Skateboard noch sehr unähnlich dem, was wir heute als Skateboard bezeichnen. Also das war eigentlich nur irgendein Holzbrett mit irgendeiner Obstkiste.
Entsprechende Überlegungen werden im Bundesarbeitsministerium angestellt.
Es waren damals auch noch Rollen aus Ton, die relativ leicht dann bei höherer Belastung und Geschwindigkeit zerbrochen sind.
Eine Statistik aus den USA ergebe, dass dort innerhalb eines Jahres über 50.000 Unfälle mit Rollbrettern registriert worden sind.
Ja, also das Skateboarden nach der ersten Welle dann bald vorbei, deswegen auch, weil es eben sehr viele Unfälle gegeben hat. Like everybody's on it, course eternal will expansion
keeps enhancing brain cells ability to like surpass. Ich bin der Matthew, ich bin 39 Jahre alt, ich komme aus den USA. 180 Pixel. Ich kann für Stunden und Stunden und Stunden lang reden. Wie gesagt, ich bin ein Lehrer. 11 Jahre alt und man sieht Skateboarden und es passt oder passt nicht. Also es ist eine gewisse Kultur. Wobei wir haben keine Coaches, kein irgendwann. Es ist eine besondere Beziehung im Skateboarding selbst. Ich bin seit fast 30 Jahren auf dem Skateboard. Muss man gar keinen Charakter haben, man muss nur die Wolle haben. The wish. The, also,
Jeder kann das haben.
Skateboarding ist halt hat schon eine sehr eigene Angelegenheit, weil es halt eine extrem hohe Hürde gibt, um Skateboarding halt wirklich so zu erleben, dass es halt auch Spaß macht, weil einfach nur auf dem Skateboard zu stehen ist halt wirklich schwer. Und bis man dieses Gefühl der Freiheit halt wirklich erleben kann, dass man auf der Straße einfach den Gehsteig entlang fahren kann, halt zwischen den Menschen links, rechts durch, Gehsteig rauf, Gehsteig runter, das dauert halt wirklich eine Zeit lang, bis das einfach gut und so funktioniert, dass man sich selbst und niemanden anderen gefährdet.
Skateboarding ist nicht leicht. Die Leute schauen das an, es schaut so lässig aus und so easy, gar nicht. Also es braucht schon ein Herz, wobei man ein bisschen Mut rauslässt. I don't want to leave my room. I'm happy in my dust and gloom.
And I have been here. Das war jetzt ein Pappschabbeln. Das Board dreht sich um 180 Grad einmal und es wird einen kleinen Satz zur Seite machen. Dementsprechend springt man auch ein bisschen zur Seite hin. Und dann versucht man natürlich alles schön und exakt zu machen und dann ist das ein schöner, einfacher Einsteigertrick. Das ist so ein Trick, den lernt man so in den ersten 3-4 Monaten.
Das ist so eine Art Auslese.
Graham, Vorsitzender des Skateboardvereins Hamburg.
Und den wirst du auch nach 30 Jahren noch einfach machen.
Viele wollen halt anfangen und fahren dann hin und finden diesen Gedanken nicht so toll oder finden dieses Gefühl nicht so toll, weil tut ja weh.
Das ist ein Trick, der wird immer schön bleiben und immer Spaß machen.
Und die hören dann irgendwie relativ schnell auf.
Oh, what? First try.
Das ist ja das Schlimme immer an Skateboardfahren, wenn man sich ein Videopart aus den USA anguckt oder egal wo auf der Welt, wird einem das ja immer so verkauft, dass sie das alle beim ersten Mal, ne? Da sagen wir Skateboarder immer First Try zu, dass wir da auch überhaupt uns gar nicht irgendwie 5 Stunden lang mit einem Trick überhaupt beschäftigt haben. Das sieht aus, als ob man das immer könnte. Dabei übt man manche Tricks mache ich 100 Mal hintereinander und ich stehe nicht. Dann gehe ich nach Hause und am nächsten Tag versuche ich den nochmal und dann ist er innerhalb von 3, 4, 5 Versuchen auf einmal da, wo ich mich frage, warum hat das gestern nicht geklappt?
Okay, Mann, wenn man jetzt wirklich einen richtig groben Fehler macht, macht man eine Arschbombe ins leere Becken. Baby, can't you see, I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Das ist an der kleinsten Quarter, fängst du an, gehst immer eine höher. Irgendwann ist der Sprung nicht mehr so groß und irgendwann fährst du sowieso quasi eine Wand runter. There's no escape, I can't wait, I need a hit. Baby, give me it. Ein halbes Jahr stand ich auf der Halfpipe oben drauf. So, dafür bin ich zu vernünftig gewesen die ganze Zeit. Bis du irgend so einen kleinen Knackpunkt hast, wo du denkst, ja okay, was soll denn passieren? So, du fährst da runter, fährst auf der anderen Seite hoch. Das war's.
Marschi, Skater Hamburg.
So, ne, du musst halt ausblenden, dass du fallen könntest. Oder so, du musst eher darauf fixieren, dass du es machen willst. Und dann funktioniert es eigentlich auch.
Es gibt auch Leute, die weiterkommen, die wirklich talentiert sind und skaten dann irgendwann aufhören. Und die dann bis zum Ende, bis zum Schluss, also bis in ihr Lebensalter ist beim Skater so 30, 40, die bis dahin halt durchgehalten haben, das sind halt im Durchschnitt ganz, ganz andere Persönlichkeiten als die, die man normalerweise antrifft. Die sind zielsicher, möchte ich mal behaupten. Wenn sie sich auf etwas fokussieren, dann wissen sie, was sie wollen. Sie wissen, dass das nicht unbedingt leicht zu ergattern ist. Sie wissen, dass da Arbeit drin steckt, dass sie auch mal sehr viel Zeit und Energie investieren müssen, damit irgendetwas funktioniert. Und wie gesagt, wenn man einfach scheitert, dann lässt man sich davon nicht aufhalten. Und das ist, glaube ich, auch in der Business-Ebene ein Aspekt, der sehr, sehr unterschätzt wird, was Skater angeht.
Ich bin eigentlich zum Skaten gekommen durch meinen kleinen Bruder.
Kim Wibbelt, Mitbegründerin und Vorstandsmitglied beim Drop-In e.V.
Der hat ein Skateboard und der hat mich dann mitgeschleppt bei uns in Münster in die Skatehalle, in den Skaters Palace damals. Direkt in der eigentlich Geburtsstätte des Skateboardings neben dem Titus Büro. Und dort habe ich dann jemanden kennengelernt, der mich direkt angesprochen hat und hat gesagt, was ich besser machen kann. Und wenn ich Lust hätte, könnte ich zu den Stadtwerken in Münster kommen. Das war so der Place to be, wo sich alle Münsteraner Skateboarder getroffen haben. Damals war ich 14 Jahre alt und Münster war damals auch wirklich so ein kleines Skateboard-Mekka. Also wir sprechen von dem Jahr 2002 und dort bin ich dann einfach hängen geblieben, weil die Jungs, die waren sowas von supportive, die haben mir gezeigt, wie ich was machen kann, aber es war halt kein Sport, sondern es war so eine Gemeinschaft und ich habe dann so einen Freundeskreis einfach bekommen. Wir hatten auch einen Crewnamen, der Milchdrunks hieß, hatten unsere eigenen Videos und das hat mich immer so ein bisschen an die Vorstadtkrokodile erinnert. Und es war super schön. Ich habe die Vorstadtkrokodile geliebt, somit auch meine Milchdrunks. Und war dann auch relativ schnell auch gesponsert von Titus nach einem halben Jahr, von dem Shop. Die haben mich einberufen und immer noch sagt der Shopleiter damals, sagte so, ja, du konntest gerade mal über den Tresen schauen, als mit deinem Papa bei uns da reinkamst. Und dann bin ich einfach bei den Milchdrunks hängen geblieben und es hat sich einfach so entwickelt. Dann haben mich irgendwelche Leute auf Contests geschickt, damit ich dann vielleicht auch noch mal ein paar Schuhe bekommen kann, weil der Schuhverschleiß dann doch immer mehr wurde durch tägliches Skaten.
Hallo? Ja, du musst nur runtergucken, siehst die Schuhe, weißt Bescheid. So, das ist halt, ja, man erkennt sich. Man guckt runter, man sieht abgefahrene Schuhe, man sieht, ne, klamottentechnisch kann man es meist auch relativ schnell identifizieren. Da sieht man hier ein Independent-Logo, dann Thrasher-Mac-Pulli oder sonst irgendwie was. Und ne, so erkennt man sich.
Ich war nämlich hier am Weg in der U-Bahn und ein älterer Mann, also war gegenüber von mir sitzen und er hat mein Skateboard gesehen. Und als er ausgestiegen ist, hat er mir so Knuckles, Props gegeben, so Thumbs up, Riesenleckel, Skateboard und so am Herz gepoundet. Und so, yo, richtig, er kennt sich aus. Und ja, in dem Sinn verbinden schon Skateboarders wie eine Sprache oder wie Musik spielen.
Du bist auch im Ausland nie Tourist, richtig, wenn du dein Skateboard mit hast. So, du fährst in den Skatepark, begrüßt dich ganz normal wie bei dir zu Hause auch. Und du weißt auf jeden Fall, auf welche WG-Party du abends gehst und dass du wahrscheinlich gar kein Hostel brauchen wirst, weil du irgendwo anders unterkommst. So, weil, ne, man versteht sich halt, selbst ohne Worte, selbst teilweise mit Sprachbarriere, versteht man sich trotzdem meist besser als andere Menschen wahrscheinlich.
Das ist schwer. Genau, ist auf einmal schwer, weil man da irgendwie einfach mit dem Kopf nicht mehr...
Im Endeffekt sind es halt immer noch Individuen, die halt einfach ihren gemeinsamen Nenner haben und halt einfach auf dieser Basis miteinander gut auskommen. Aber ja, und da entwickeln sich halt Freundschaften.
Geht man auch mal ziemlich gerne so. Fingerflip, Telltap, ne? Und dann fährt man halt rein, weil auf die Dauer immer nur ganz normal reinfahren, das Tail aufs Cooping legen und reinzufahren.
Skater akzeptieren sich meist auch eher so, wie sie sind, ohne jetzt noch irgendwelche andere Fragen zu stellen. Es ist egal, ob du Maurer, Müllmann oder bei Real an der Wursttheke stehst, das interessiert keinen Menschen.
180 Frontside.
Eine ganz lustige Geschichte, dass man halt eben mal Skateboarder eigentlich als Einheit funktioniert, aber nicht alleine Skateboard fahren geht. Also es gehört halt schon dazu, diese soziale Komponente, dass man sich mit Freunden trifft, gemeinsam Skateboard fährt, gemeinsam Spots abklappert und so weiter. Also das gehört halt auf jeden Fall ganz fest dazu. Also alleine Skateboard fahren ist wirklich ein sehr seltsames Erlebnis irgendwie.
I have never been more ready in my entire life to do this right now.
Ende der 60er Jahre läuteten zwei Männer den zweiten Skateboard-Boom ein. Larry Stevenson erfand das Kicktail und erleichterte somit das Lenken. Frank Nesworthy ersetzte die Tonrollen durch Polyurethanrollen und machte dadurch das Skateboarden einfacher und sicherer.
Ein Mitgrund für diese zweite Welle, diesen zweiten Skateboom, war auch die Entwicklung eines speziellen Manövers, eines Tricks, der sogenannte, bei uns heute sogenannte Ollie.
Eine Dürre in Kalifornien ließ runde Swimmingpools leer stehen, die erstmals von Skatern genutzt wurden.
Es hat damals einen jungen Burschen gegeben, der sich eher konzentriert hat auf das Wordfahren, sprich also Halfpipe und Pool.
Da öffentlich genutzte Plätze Skater immer wieder in Konflikte mit der Polizei trieben, entstanden die ersten Skateparks.
Und der hat eben bemerkt, wenn er mit seinem Skateboard, das die ja mittlerweile alle Kicktails hatten, bei einem Lipslide, sprich wenn das Board auf der Kante der Rampe oben ist, kurz mit dem Kicktail nach unten drückt, dass es in einer Flugphase resultiert, bevor er wieder in die Rampe rein springt und landet und wieder runterfährt. Und seine Freunde haben diesem Alan Gelfand, hat er geheißen, den Spitznamen Ollie gegeben und deswegen ist dieser Trick dann auch bekannt worden als Ollie Pop.
Und dann habe ich 1977 im Herbst tatsächlich das erste Mal in freier Wildbahn echte Skateboarder auf einem Skateboard gesehen. Und ganz typisch wie für die 70er Jahre, pubertierende Rotzlöffel, nur Jungs. Und sich selber überlassen, ohne einen Erwachsenen, der irgendetwas steuert, ohne jemanden, der die motiviert. Und die können von was die Schnauze überhaupt nicht voll genug kriegen. Und ich habe natürlich noch als Extremsportler oder überhaupt als Sportler direkt das Bedürfnis gehabt, das muss ich ausprobieren. Und dann habe ich mir so ein Brett ausgeliehen. Mir ist natürlich dasselbe passiert wie allen Erwachsenen, die meinen, sie können alles, weil sie solche geilen Sportler sind. Haben mich auch erstmal logischerweise auf die Fresse gelegt, aber auch mir hat das nichts ausgemacht, weil das Skateboard-Virus ist da ziemlich schnell übergesprungen. Und dieses geile Gefühl, eigentlich ja, sich auch sofort draufstellen und in einem Grenzbereich befinden und mit dem klarkommen, dann hat er was mit Speed zu tun, mit Kontrolle zu haben, nicht runterfallen. Grenzbereich gespürt und so und diese ganzen Sachen, die waren sofort da und so schnell und so toll und so einfach. Man braucht nur ein Stückchen Teer und so ein blödes Brett und schon hat man diese ganzen Effekte, die ich sonst immer ganz kompliziert Drachen kaufen, in der Alpen fahren und so weiter. Da hatte ich natürlich, weil ich das selbstbestimmt gemacht habe, auch diese ganzen Effekte und auf einmal habe ich dann, ja, neben der Haustür, so einfach so. Das war
hey Gabe,
einfach
yeah. Where are we?
Eine Erkenntnis ohne Ende.
We're at the infamous spot 5. We're at the spot 5, the 5 stair.
Ist ja auch krass.
Was wir da jetzt sehen, ist eine Skaterbahn, ein Skatepark. Ich habe mit wahrscheinlich 20 verschiedenen Leute, andere Leute das gebaut. Wir haben eine Firma gegründet, Sport Parks. Wir sind eine kleine Firma. Und ja, wir tun es, also viel Herzblut dahin.
Ein guter Skatepark zeichnet sich dadurch aus, dass er einen gewissen Fluss hat. Also man nennt es einen Flow. Aber auch, dass die Kinetik stimmt.
Ja, das ist hier ist ein besonderer Ort zum Beispiel. Das ist so nach dem DIY genannt. Das heißt, es ist eher privat. Von einer Menge Skateboarders in der Stadt und ja, wir haben einen Auftrag bekommen für 2 Jahre und wir dürfen hier bauen.
Mit Kinetik meine ich, wenn man eine Rampe hat, für die man eine gewisse Geschwindigkeit braucht, um sie überhaupt einigermaßen fahren zu können, dann macht das natürlich keinen Sinn, wenn daneben eine Quarter, also so eine halbe Viertel Pipe halt steht, die 20 oder 40 Zentimeter hoch ist. Da kriegt man natürlich niemals den Schwung, um dann eine 1,50 Meter hohe Pyramide oder sowas anzufahren. Da kommt man ja gar nicht oben an. Also braucht man dementsprechend ein Anschwungselement, um diese Geschwindigkeit auch ja, zu erzeugen. Das sind so Kriterien, die ganz oft vergessen werden oder einfach nicht beachtet werden. Dann der Boden ist auch ein ganz großes Ding. Oftmals wird irgendwie Teerboden, also so Asphaltboden benutzt, der bremst. Also man kann wirklich dann Betonrampen runterfahren und sobald man auf dem Boden ankommt, das bremst einen richtig stark ab.
Es gibt halt Skateboarder, die gerne perfekte Skateparks und Sportstätten fahren, die halt wirklich extra für Skateboarding gemacht sind.
Es gibt Vertical, das ist alles, was Rampen betrifft, also hauptsächlich Rampen und Pools und so. Dann Skateparks, das ist mit den ganzen Obstacles, also Bänken und Funbox und so Geschichten.
Dann gibt es halt eben das andere Lager, das sagt, okay, ich möchte eigentlich kreativ mit meiner Umgebung mich auseinandersetzen. Das heißt, jede Stiege, jedes Glander, jede Parkbank oder was auch immer, das sind halt einmal so die einfachsten Strukturen im urbanen Raum, die können halt extrem komplex sein. Und da ist es dann halt immer die Challenge, weil diese Sachen eben nicht für Skater gemacht sind, ist es dann die Challenge, es unter Anführungszeichen Skateboard zu machen. Also ich bin zum Beispiel ein sehr technischer Skateboarder und ich fahre halt ungern irgendwelche großen Stufensets oder Geländer oder so, das liegt mir einfach nicht. Das heißt, ich werde auch nie ein 15-Stufen-Set anschauen, sondern ich werde immer schauen, dass ich halt irgendwas suche, wo ich halt einfach feinmotorisch-technische Spielereien irgendwie machen kann.
Und als ich dann im Referendardienst an der Schule kam, haben mich natürlich einige Schüler wiedererkannt, weil ich wurde natürlich regelmäßiges Mitglied dieser kleinen Skateboard-Gruppe. Ich war zwar 15 Jahre älter als alle anderen. Und dann brauchten die natürlich Skateboards, ich habe die besorgt. Da bin ich dann irgendwann ins Business so ein bisschen reingerutscht, aber nur als engagierter Lehrer. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das Korsett Schule zu eng wurde und habe ich da meinen Beamtenjob an den Nagel gehangen und habe mich nur noch dem Skateboarden gewidmet. Und das ist einfach geil, macht mir Spaß ohne Ende.
Wir sind gerade in Drop-In.
Drop-In ist ein Verein, der in Berlin Jugend und vor allem Bildungsarbeit macht. Wir kommen alle aus dem Bereich Skateboarding und deshalb ist das für uns immer so ein Aufhänger, um junge Leute zu erreichen. Wenn es nun um politische Bildung geht oder um Sprachunterricht oder um Integration, Skaten ist immer für uns so ein Aufhänger, um ein bisschen besser mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen.
Ja, ich wollte nur einen Durchkurs finden und eine Freundin von mir, die in einer Unterkunft wohnt, hat mir gesagt, dass er in einen guten Deutschkurs geht. Dann bin ich hier gekommen, ich habe Jost kennengelernt.
Mein Name ist Jost Schmidt, ich bin 35 Jahre alt, ich arbeite für den Verein Drop-In.
Als ich verstanden habe, dass Jost, unser Lehrer, Skateboard fährt, dann habe ich mir gesagt, ja, Skateboard ist cool, ja, kann ich mal auch machen.
Ein Drop-In, das ist quasi das, was man macht, wenn man beim Skaten mit einem Lauf loslegt, wenn man in eine große Rampe reinfährt.
Ich hatte auch Angst, als ich Drop machen wollte, aber Jost hat mir gesagt, dass ich einfach seine Hand nehmen kann, damit ich keine Angst habe, weißt du. Dann zweimal, dreimal mit Hand, mit zwei Händen, danach mit einem Hand, danach mit einem Finger. Dann habe ich mich getraut, Drop zu machen. War gut.
Wenn man erstmal zusammen gelacht hat und einen neuen Skateboard-Trick gelernt hat oder überhaupt sich einer neuen Sportart genähert hat, dann ist die Atmosphäre ganz toll. Und da schaffen wir, glaube ich, manche Dinge, die in so einem ganz klassischen Unterrichtsumfeld nicht gelingen können.
Nach ein Jahr hat Jost mir gezeigt, wo Bowl ist, wie man im Bowl fahren kann. Und ja, alles, was im Bowl machen kann. Rock to fakie, rock to roll, das habe ich alles von Jost gelernt.
Skateboarding funktioniert ganz toll, weil es als Jugendkultur so eine ganz eigene Identität bildet. Also gerade in einer Gesellschaft, die stark auseinanderdriftet, wo so soziale Kohäsion immer weniger gelingt, wo Menschen immer mehr sich identifizieren mit irgendeiner Religion oder ihrem Herkunftsland oder in Abgrenzung zu Menschen, die neu hierher gekommen sind oder in einem politischen Lager. Da sind, glaube ich, solche Jugendkulturen, die einfach nur sagen, wir haben zusammen Spaß, wir haben einen individuellen Ausdruck, wir haben ein eigenes Lebensgefühl und das verbindet uns, egal wo wir herkommen, das gemeinsame Ziel und der gemeinsame Spaß, das ist es, was zählt. Ich glaube, das hat eine Riesenbedeutung und dass es dafür ein gemeinsames Dach gibt, ist unfassbar wichtig. Und letzten Endes ist das Ergebnis, dass wir dadurch arbeiten können. Also nur deshalb, weil es dieses Lebensgefühl gibt, können wir sagen, okay, dann sprechen wir jetzt mit euch über politische Themen oder über historische Bildung oder über Kunst und Kultur oder wir locken euch an für Nachhilfeangebote. Das würde nicht funktionieren, wenn es nicht so eine große gesellschaftliche und auch gesellschaftspolitische Relevanz hätte.
Voraussetzung ist erstmal, dass man sich selber ist, dass man authentisch ist und glaubwürdig ist. Und natürlich, wenn die Skateboarder spüren, da brennt das Herz für Skateboarding, ist das ja schon mal eine gleiche Gesinnung. Und das gleiche Ding, was alle wichtig nehmen, führt sie zusammen.
Na klar, Skaten, das ist immer, also es war es für mich früher auch, es hat immer so ein bisschen was von Ersatzfamilie.
Es ist total schwer, in so eine Gruppe reinzukommen.
Selbst wenn du in den Skatepark reinkommst und du wirst handschlagmäßig begrüßt und so weiter, bist du noch lange nicht dabei und du gehörst noch lange nicht dazu.
Die klaren Regeln. Schurab. Also erstens mal, meiner Meinung nach, absolutes Commitment zur Szene, zu allem, was dazugehört. Sprich, Skateboarden und nur Skateboarden.
Ich habe 5-6 Jahre jetzt knapp hier in Hamburg gebraucht, bis ich überhaupt so ansatzweise Anschluss auf Skate-Ebene hatte.
Es wird einem nicht leicht gemacht und es wird einem nichts geschenkt.
Es ist nicht derjenige, der angesehenste in der Gruppe, der am höchsten den Olli macht, der am weitesten mit dem Skateboard springen kann und so weiter, sondern es ist derjenige, der angesehen, der das, ja, man könnte von Charisma sprechen, der eine coole Sau ist, der einfach, ja, sich auch Sachen traut, die er sich selber noch nie getraut hat.
Und es sind sicher auch Charaktere dabei, die vielleicht aus ihrer Kindheit gewohnt sind, dass ihnen viel geschenkt wird und die wahrscheinlich deswegen einfach skaten, weil sie sagen, okay, das ist einfach echt, ich spüre das.
Die Erfindung des Olli war nicht nur wichtig für das Wordskaten, sondern insbesondere für das Streetskaten, das wesentlich von der Skateboard-Ikone Rodney Mullen begründet wurde.
Und es wird etwas wertgeschätzt an mir, das nicht abstrakt ist und wo ich einen Bezug dazu habe und wo ich weiß, woran ich bin.
Sein wichtigster Beitrag zur Entstehung des Streetskatens ist sicherlich die Übertragung des Olli Aerials aus der vertikalen in die horizontale Ebene.
Also es ist wurscht, ob meine Eltern Geld haben oder ob wir arme Schlucker sind. Wenn ich was kann, dann wäre ich akzeptiert.
Und Mitte der 80er Jahre war es dann soweit. Das Streetskaten hatte sich durch eine teilweise Verschmelzung mit dem Freestyle so etabliert, dass eine neue Welle des Skateboard-Hypes entstand. Der dritte Skateboard-Boom war geboren.
Skateboarden ist Selbstbestimmung pur. Und deswegen ist das auch so wertvoll für die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen in der Orientierungsphase, weil mit dem Skateboard haben sie eine selbstbestimmte Sportart. Der Wissenschaftler, der Sportwissenschaftler unterscheidet ja zwischen fremdbestimmten und selbstbestimmten Sportarten oder man könnte auch sagen fremdorganisierte, selbstorganisierte. Das geht nicht um gut und schlecht, die ist einfach nur anders. Einmal geht es von einem selber aus, intrinsische Motivation wird geweckt. Beim Skateboarden steckt man sich selbst die Ziele und das ist ein super geiles Gefühl. Wenn der Kurze zu Hause sitzt und sich überlegt, scheiße, wie muss ich mich denn verhalten, damit ich von dieser coolen Gang da diese Skateboard-Posse, die immer an diesem geilen Spot abhängt, da möchte ich akzeptiert werden und ich möchte da ja mit denen fahren und so weiter und so fort. Und wenn er anfängt, sich darüber, über sein Verhalten Gedanken zu machen, wie das auf andere wirkt, damit er das von den anderen bekommt, was er nämlich möchte, Anerkennung, das ist der Anfang von Sozialkompetenz.
Nolly Shavit oder Nolly Pop Shavit?
Nolly Shavit natürlich, ne? Weil der Pop ist ja, wenn man drauf tritt, da hört man es auch schon, und dann hochspringt. Das macht man am Anfang ja noch gar nicht. Am Anfang lernt man pro Tag bestimmt 10 Tricks, wo jemand sagen würde, der 1-2 Jahre fährt, das ist kein Trick. Aber für einen selbst ist das natürlich ein Trick. So, und dann geht man mit einem guten Gefühl nach Hause und ist höchst motiviert am nächsten Tag. Und man wird auch teilweise sauer, dass es dunkel wird oder dass es regnet, weil man so viel Lust hat an Skateboardfahren. Und das ist das Schöne daran.
Zu unserer Zeit damals war der Anteil der Mädchen 0%.
Mag sein, Nolly Shavit machen.
Ja, klar.
In den letzten Jahren kommen viele so super ripping Girl Skateboarders.
Ich liebe Skateboardfahren, ich kann das nicht einfach verlassen. It's time to come clean.
Endeffekt haben die mich nie anders behandelt als die Jungs auch.
Ich bin Mobina, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Afghanistan und gerade wohne ich in Berlin.
Wir haben jeden ersten Montag im Monat.
Und jetzt gehe ich in die Bowl.
Haben wir eine Girls-Only-Veranstaltung hier von 20 bis 22 Uhr. Ich glaube, letztes Mal sogar bis 0 Uhr. Ja, da kommen einfach mal 30, 40 Mädchen. Die hast du vorher nirgendwo gesehen. So, die kommen alle schlagartig hier in die Halle rein und gehen mittlerweile genauso ab. Also da sind Mädels bei Flip, Nose Wheelie, den Table und all solche Sachen, wo ich teilweise davor stehe und denke, nee, das kann man nicht machen.
Ich wurde immer akzeptiert, weil es einfach ein Freundeskreis war.
Es wird krasser und das ist halt auch gut.
Es war einfach ein Freundeskreis und wir sind halt nicht ins Kino gegangen oder in die Stadt shoppen wie manche andere, sondern wir haben uns einfach irgendwo getroffen, dann haben geredet, zwischendurch sind wir ein bisschen Skateboard gefahren. Und das war dann einfach so unser Tagesablauf nach der Schule oder nach der Ausbildung oder wie auch immer. Es hat sich immer weiter dann gezogen. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm.
Die vierte Welle, und man sagt, dass es jetzt eigentlich im Prinzip seitdem durchgehend ein Trend ist, war hauptsächlich charakterisiert durch eine gewisse Art von Kommerzialisierung.
Also es war halt auf jeden Fall mal ganzheitlich eine Subkultur.
Es sind Videos gemacht worden, die Medien sind überhaupt als Ganzes eingestiegen.
Also wirklich absolut unter dem Radar jeglichem öffentlichen Interesses.
ESPN hat in den 90er Jahren angefangen, die X Games zu übertragen.
Mittlerweile wird Skaten ein bisschen vergewaltigt, finde ich.
Es ist dann auf einmal ziemlich viel Geld daheim gewesen im Skateboard.
Man hat irgendwelche Werbung von Autokonzernen oder Zahnpasta, wo auf einmal ein Skater drin vorkommt, wo ich mich frage, so, was soll das?
Ich muss wirklich sagen, und ich hoffe, es bleibt so, ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen prophetisch, Skaten hat sich sehr resistent gezeigt gegenüber so absoluter Vereinnahmung. Also es gibt diese Seite, es gibt den Contest-Zirkus, es gibt das Olympische jetzt neuerdings, es gibt die großen Finanziers, aber es gibt auch immer noch ganz verbreitet das einfache Skaten. Also Skaten ist ganz wenig hierarchisch angegliedert, wo man quasi nur aufschaut, komme ich in der Pyramide irgendwann ins Professionelle rein, gucke ich hoch zu den Vorbildern, sondern Skaten ist so eine richtig stark basisdemokratische Sache, wo ganz viel einfach am Sockel passiert.
Das Thema Olympia ist ein sehr, sehr böses Thema in der Skate-Szene.
Dopingkontrollen etc. ist halt schwierig. Ne, also, da treten Leute an, so, ich weiß nicht, ob die wirklich nach Doping untersucht werden sollen.
Was mir nicht gut geht, ist, dass Skateboarders, wir brauchen keine Nationalität. Wir sind keine Nationalität. Es ist nicht aus den USA, also, ja, History, whatever, aber egal, ob man aus Russland ist oder aus Japan ist, also ich finde, dass die Nationen spielen nur mit Skateboarding.
Ich habe ein bisschen Angst davor, dass Tricks uniformiert werden. Dass sie halt Sean Malto perfekt gelandet, weißt du, und einfach immer gleich. Weil ich finde halt einfach diese Individualität beim Skateboarden, das ist das Wichtige.
Es geht kein Weg daran vorbei, dass Skateboarden olympisch wird, weil Olympia braucht Skateboarden. Skateboarding braucht nicht Olympia.
Ich mag von der Rampe ein bisschen fliegen, so in großer Rampe, so Frontside Airs und sowas. Aber ja, Grind-Trick wäre dann wahrscheinlich ein Smith-Grind. Ich glaube, jeder braucht sowas haben. Also es ist wichtig im Leben, dass jemand irgendwas hat. Und zum Beispiel für uns ist es Skateboarding und manche sagen, ja, es ist ein Sport oder irgendwas, aber natürlich, wenn man das lebt, ist es halt ein Teil von das Leben und das tun wir. Und ja, Skating ist halt für immer und ewig, also es ist halt
Skateboarding saves lives.
I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant.
Körperlich musst du ein ziemlich gutes Körpergefühl haben, Körperkontrolle haben, Gleichgewicht.
America bled to death.
Ja, du musst auf jeden Fall risikobereit sein.
Electric and pregnant.
Du musst Schmerzen einstecken können. Schmerz ist nichts Schlimmes, solange es nicht irgendwie richtig kaputt ist.
Beim Skaten ist man aus der Puste die ganze Zeit, man schwitzt, man hat Spaß über Stunden, über Tage manchmal, man hat Muskelkater und man steht trotzdem wieder drauf, weil die ganze Zeit so eine Endorphinausschüttung da ist, man wahnsinnig Spaß hat und man ganz viel über die Ziele nachdenkt. Also schaffe ich jetzt den nächsten Trick? Was möchte ich als nächste Herausforderung annehmen? Schaffe ich vielleicht irgendwas mal schneller als mein Kumpel oder hat der was Cooles geschafft, was ich jetzt auch unbedingt lernen möchte? Also diese Gedanken beschäftigen den Kopf die ganze Zeit und man ist überhaupt nicht damit beschäftigt, dass man richtig Leistungssport macht. Ja.
Und es ist auch eine Sucht. Also man muss schon sagen, man hat immer wieder Angst. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich Skateboard fahre. Das ist ja auch gesund. Das ist ja nicht umsonst in unserer Natur, dass wir Angst haben. Doch dieses Adrenalin, wenn man mal seine Grenze und seine Angst überwunden hat, das macht süchtig.
Eigentlich musst du nur Bock haben. Und du musst halt so ein bisschen, ne? Du musst nicht was angucken und was nachmachen, sondern du musst dich aufs Brett stellen und selber was machen. So, und wenn du das machst, so, dann ist es eigentlich Banane. Weil egal, wie du es machst, egal, was du da machst, wenn du selber damit glücklich bist, ist es richtig. So, und du hast dann auf jeden Fall Skateboarding verstanden, würde ich meinen.
Beim Skateboardfahren ist es halt wirklich so, da geht ganz viel durch Lockerheit. Und je lockerer man wird, umso geschmeidiger sieht es aus, umso leichter fällt es einem. Und sobald man halt steif wird und überhaupt nicht irgendwie spaltet in die Knie geht oder den Rücken steif hat, weil es kommt ganz viel auf der Schulter und ganz viel aus den Knien, dann merkt man schon, wie verkrampft man im Kopf ist. Das sieht man sofort. Und wenn jemand sehr verkopft ist, ist das für ihn eine super große Aufgabe, dieses Skateboardfahren zu lernen. Man muss den Kopf ausmachen, das geht auf den Körper über. Ein Freund von mir, der hat das mal gesagt, der ist auch im Olympiateam, hat gesagt, wenn du dir den Trick im Kopf vorstellen kannst, aber wirklich vom Haarspitzenansatz bis zum Zeh, dann kannst du ihn. Wenn du das einmal auswendig gelernt hast in deinem Kopf, dann bekommst du ihn auch hin. Dafür musst du aber wirklich jegliches, sei es der kleinste Finger, wie er so gerade steht oder wo die Hand gerade ist, in deinem Kopf wirklich verankert sein. Und ich glaube, also ich muss auch dazu sagen, ich gerade so für Kinder, die, was jetzt immer mehr leider wird, weil sie einfach komplett überladen sind, die an dem ADS oder ADHS leiden, ist das eine super Sache. Man muss sich konzentrieren, man wird dazu gezwungen und man tut sich sonst weh. Es ist genauso wie beim Klettern. Wenn ich hochgehe oder beim Bouldern und mich nicht konzentriere, dann falle ich runter und das ist eine Konsequenz. Und dadurch wird der Körper und seine Schutzfunktion aktiviert und der Kopf wird dann wieder. Deswegen bin ich totaler Fan davon, wenn Kinder, die unter dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom vielleicht auch noch mit Hyperaktivität verbunden darunter leiden, auch Erwachsene, wenn die das einmal versuchen, und ich muss sagen, ich spreche aus eigener Erfahrung, das macht einen frei und es ist wirklich Gehirntraining. Also Skateboardfahren geht nicht nur auf den Körper, es ist wirkliches Gehirntraining. Und natürlich ist man auch mal müde, aber das ist für mich nochmal so ein Ansporn, ich muss das jetzt machen. Ich muss meinen Kopf jetzt einmal kurz richten und ihn einmal wieder ansprechen. Ich muss meinen Muskel, mein Gehirn muss ich trainieren. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach nur eine Art und Weise, weil man kann nichts falsch machen. Skateboardfahren ist so vielseitig, es gibt unendlich viele Tricks, es gibt unendlich verschiedene Stile. Jeder hat seinen eigenen Stil und jeder wird dafür anerkannt und bewundert auch. Und das treibt dann natürlich einen weiter, weil man ist einfach ein Individualist in einer Gruppe und wird dadurch akzeptiert. Deswegen würde ich auch nicht sagen, es ist ein Einzelsport und es ist aber auch kein Teamsport.
So, also.
Sondern es ist ein Miteinander.
Wir haben ein Skateboard, ein Grip Dip, einmal Rollen, zwei Achsen, Independent Achsen, einmal Schrauben und einmal Kugellager.
Sobald jemand mit 70 oder 80 Sachen Berg runterfährt, ist das unglaublich wichtig, wie gut das Material ist.
So, als erstes geben wir das Grip Dip auf das Skateboard.
Man muss halt Profimaterial nehmen. Also vernünftige Boards, vernünftige Achsen, vernünftige Rollen.
Dein Grip Dip dient dazu.
Aber dein eigenes Setup findest du selber.
Dass man durch das Ziehen vom Bein am Board eine gewisse Haftung erreicht und das so ein bisschen am Fuß kleben bleibt und dadurch kann man dann springen.
Und wenn du denn dein Setup hast, dann rückst du davon auch nicht mehr ab. Eigentlich ist jedes Board, was man gerade fährt, das Schönste. Also gerade, wenn man es halt eingefahren hat. Ich habe gerade halt ein Enjoy-Board, das ist geil, in Silber mit so einem Panda-Bären drauf. Das sieht man auch, also den Panda-Bären und das Silber sieht schon kaum noch. Da sind nur zwei, drei Nase-Aufkleber, ich finde mein Board toll.
Das hat so begonnen, eine Schulfreundin von mir, die hatte so ganz alte so Fishboards von ihren großen Brüdern zu Hause. Und ich war mal bei ihr und habe dann halt in der Ecke die Skateboards gesehen und habe sie dann gefragt, ob wir halt nicht auf die Straße gehen können, halt ein bisschen herumrollen. Und sie hat halt die Basics gekonnt und hat mir mehr oder weniger die ersten Gehversuche auf dem Skateboard ermöglicht. Und ja, da war es eigentlich schon eh im ersten Moment um mich geschehen und habe dann halt sehr bald mein eigenes Skateboard bekommen.
Okay, also ich würde sagen, am allermeisten, das, was für mich die Seele ausmacht, ist, dass Skaten einem die Möglichkeit gibt, sich...
Das war 1998.
Also sehr, sehr stark kreativ zu sein, auch in einem umdeutenden Sinne. Ich kann die Architektur der Stadt für mich nutzen, so wie sie nie gedacht war. Also dieses... alles, was es schon gibt, als ein unbeschriebenes Blatt Papier zu sehen und mit seinen eigenen Tricks neu zu interpretieren. Ich glaube, das ist so das, was man niemals beim Skaten wegnehmen kann.
Zuerst fährt man halt natürlich den Gehsteig vor der Haustür. Dann irgendwann mal bin ich halt sehr, sehr viel am Heldenplatz unterwegs gewesen. Ja, irgendwann mal dann halt die drei Stufen am Heldenplatz irgendwie langweilig und man sucht halt dann irgendwie die nähere Umgebung nach Skateboardstrukturen ab.
Skateboardfahren ist einfach unheimlich schön.
Und so weitet sich halt einfach dieser Radius aus, bis halt dahin, dass man sagt, okay, wir buchen uns ein Ticket nach Barcelona oder Berlin, um dort Skateboard fahren zu gehen, weil dort wiederum die Architektur ganz anders ist als in Wien. Und so vergrößert sich halt einfach so dieser Radius an Möglichkeiten, die man hat.
Das Vans-Team zum Beispiel. Das Vans-Team ist in Shanghai. Dann sieht man ja auch ganz viele Aufnahmen von Shanghai und bekommt vielleicht selber Lust, mal Shanghai zu sehen und hatte das gar nicht so im Kopf, dass du da jemals hin möchtest.
Das ist halt eigentlich sehr spannend, weil es halt so eine entdeckende Welt auf einer ganz anderen Ebene irgendwie ist.
So in Europa ist Barcelona das Nonplusultra, wenn man Skateboard fahren möchte auf der Straße.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso.
Alles ist aus Marmor, schöner Boden, Wetter ist schön, Leute sind nett. Die Architektur die lädt förmlich ein zum Skateboardfahren. Ne? Das ist unglaublich. Und dann war ich jetzt schon selber 3-4 Mal da, weil ich diese Skateboard-Videos haben mich so angefixt, diese Stadt auch mal zu sehen. Und kann ich jedem nur empfehlen. Und man ist so in 1,5 bis 2 Stunden ist man ja schon da, so wenn man in Europa lebt.
Oh my, that was scary.
Mario!
Videos sind sehr, sehr wichtig für Skater. Nicht für alle.
Aber
alles so jenseits der, oder um die 15 bis 20.
1, 0.
Da kommt es einem doch teilweise so vor, dass die Leute nur noch mit dem Kameramann irgendwie skaten gehen. Also nicht mehr einfach so aus Spaß und ich habe jetzt eine gute Zeit, sondern wirklich konzentriert filmen gehen, dann ihre Instagram-Clips raushauen.
Also selbst wenn ich nicht mehr Skateboard fahren gehen kann, gucke ich mir trotzdem noch Videos an. Videos sind so unheimlich wichtig. Man sieht einfach in den letzten 5 Jahren, wie einfach alles nach oben gegangen ist. Früher waren 10 Stufen echt viel. Heutzutage müssen es schon 20 Stufen sein, was ja von der Höhe her unglaublich ist und unvorstellbar für jemanden, der nicht Skateboard fährt, dass es da Kinder gibt, die springen 20 Stufen runter.
Yes, dude. It's a little bit too easy.
Der Skateboarder, der trennt die Welt nur in 2 Gruppen von Menschen. Das sind Skateboarder und Nicht-Skateboarder. Deswegen gibt es auch diesen berühmten Spruch, Skate or Die, der natürlich nicht wörtlich zu verstehen ist, sondern sinngemäß vielleicht heißt, entweder bist du ein Skateboarder oder leck mich am Arsch, will ich nichts mit zu tun haben. Und diese Haltung, die ist natürlich ideal, um meinetwegen Flüchtlingskinder zu integrieren. Weil wenn man die zum Skateboard bringt, dann ist auf einmal das Skateboard eine so übergeordnete, wichtige Sache, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Oh, wo kommt der her? Woran glaubt er? Wieso hat er eine andere Hautfarbe? Wieso hat er Gruselhaare und nicht glatte? Und was weiß ich alles. Also das, was normalerweise dieses Schubladendenken hervorruft, durch Äußerlichkeiten auf innere Haltung zu schließen, ist auf einmal weg, weil man sieht, der hat ein Skateboard, der hat dieselbe innere Haltung wie ich, der hat dieselbe Gesinnung. Okay, und sofort ist die Aufnahmefähigkeit und die Integrationsbereitschaft der Gesellschaft oder derjenigen, der Skateboarder, viel größer. Und das ist einfach ein super, super schöner Effekt, mit dem insbesondere ich arbeite. Nicht nur hier jetzt bei der Integration von Flüchtlingskindern oder überhaupt auch Inklusion. Wunderbar. Behinderung. Wir machen Kurse für Gehörgeschädigte oder gehörlose Kinder und mischen die auch mit ganz normal funktionierenden Gehören von Kindern. Und siehe da, das funktioniert wunderbar, wie die miteinander umgehen. Weil dieses Lernen am Modell, gegenseitig auf den Rücksicht nehmen, gucken, wer kann was besser, selbst fragen oder plötzlich kommt Verantwortung hoch. Ach, ich sehe gerade, der versucht seit 3 Stunden da vorne ihren blöden Trick zu machen. Ach, ich gehe da mal hin und gebe dem mal einen Tipp oder sowas. Aber da kommt alles intrinsisch, alles selbstbestimmt. Und das ist der Unterschied vom Skateboardfahren zu anderen Sportarten, weil es halt so selbstbestimmt ist und so intrinsisch motiviert ist und weil dann ja automatisch die Kinder, wenn sie Skateboard fahren, auch die Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen. Weil es ist ja kein Erwachsener da, der die Verantwortung hat, wenn sie auf die Fresse fallen. Deswegen heult auch keiner, wenn sie auf die Fresse fallen. Die fallen auf die Fresse, da tut weh. Da muss kein Erwachsener kommen mit dem Pflaster und trösten. Nö, aufgestanden, wegklopfen, macht so einen Spaß. Außerdem bin ich ja selber schuld, wenn ich auf Fresse falle, also muss ich auch aufstehen. Dieses Selbstverständnis ist auf einmal da durch dieses selbstbestimmte Tun. Weil man sich selber entschieden hat, das zu machen. Weil man sich selber entschieden hat, ich will jetzt einen Trick probieren, den ich noch nie kannte. Und wenn man sich bei einem Selbstentschluss, wo man sich Leistung abfordert, auf die Fresse legt, ist das nicht so schlimm, als wenn man das für jemand anders macht.
Ey. Ey, ey.
Skateboarding von Elisabeth Weilemann. Mit Philipp Schuster, Matthew Collins, Titus Dittmann, Graham, Marschi, Michael Bokre, Kim Wibbelt, Mobina, Jöst Schmidt, Sebastian Mihaly und Caroline Junghans. Technische Realisation Kai Schliekelmann. Redaktion Joachim Dix. Produktion Norddeutscher Rundfunk gemeinsam mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019.